Und als er tot war, hat das Schiller-Drama unausgesetzt weitergespielt. In der Geschichte seines Nachruhms. Auch hier vollzog sich alles in sprunghaften und überraschenden Wendungen. Immer wieder wurde für und gegen seinen Namen gekämpft, als wären seine Theaterstücke Premieren von gestern. Es schien häufig, als sei der Erfolg oder Misserfolg seiner Werke immer noch Sache des Glücks, der momentanen Konstellation, Stimmung und Zeitströmung. Man polemisierte um ihn wie um einen Lebenden. Nie war man sich über ihn einig. Er war ein staatsgefährlicher Mensch und der Retter seines Volks, der Kanon edelster Dichtkunst und das Muster roher Theatralik, der Prediger der höchsten ethischen Ideale und der Vertreter einer inhaltlosen und abgelebten Ideenwelt. Und zu alledem wurde er nicht etwa im läuternden Gang der Geschichte, die die Menschen und Werke der Vergangenheit vor ihren unparteiischen Instanzenzug stellt, um schließlich kalt sachlich das Bleibende vom bloß Aktuellen zu scheiden, sondern er war dies alles gleichzeitig, miteinander, gegeneinander, durcheinander und ist es noch heute. Und er wird wahrscheinlich niemals ein wirklicher, dauernder Kulturbesitz werden. Er wird immer die Leidenschaften entzünden und die Extreme in den menschlichen Köpfen und Herzen hervortreiben. Vielleicht ist eben dies seine historische Mission. Schiller inspirierte sich bekanntlich beim Schreiben durch den Geruch fauler Äpfel. Man könnte nun, ohne dass damit im geringsten etwas Degradierendes ausgedrückt werden soll, auch von dem Pathos seiner Vorgänge und Gestalten sagen, es lebe in einer solchen Atmosphäre. Ihre Leidenschaft ist vollkommen echt, hat aber etwas nicht ganz Frisches, einen Stich, den befremdenden und zugleich verführerischen Ogu des Morbiden und Konservierten, des Theatralischen. Hebbel sagt einmal in seinem Tagebuch, von Goethe war mir nur ein wenig zu Gesicht bekommen, aber ich hatte ihn umso mehr etwas geringschätzig behandelt, weil sein Feuer gewissermaßen ein unterirdisches ist und weil ich überhaupt glaubte, dass zwischen ihm und Schiller ein Verhältnis wie etwa zwischen Mohammed und Christus bestehe. Dass sie fast gar nicht miteinander verwandt seien, konnte mir nicht einfallen. In der Tat kann man sie, wie wir schon andeuteten, geradezu als Schulbeispiele entgegengesetzter künstlerischer Produktivität ansehen.